Ja, ihr lieben Geschwister im Herrn, ich möchte euch alle auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Und wir haben heute einen Brief, der, glaube ich, relativ selten gepredigt und verkündigt wird. Ein Brief, der sehr ernst ist, der ja vielleicht auch oftmals in unserer persönlichen Bibellese zu kurz kommt, übersprungen wird. Ich weiß es nicht so recht, aber ein Brief, der natürlich ausgesprochen wichtig ist. Und wir erinnern uns daran, dass im zweiten Timotheusbrief geschrieben steht, im dritten Kapitel diese bekannten Worte über die Inspiration der Heiligen Schrift. Und das gilt natürlich auch für den Judasbrief. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem Werk völlig ausgerüstet. Also auch dieser Brief, der eine sehr ernste Botschaft enthält, der sich mit Dingen beschäftigt, mit denen man vielleicht normalerweise sich nicht so gerne beschäftigt, weil sie eher beunruhigen. Auch dieser Brief dient zu unserer Auferbauung, zu unserer Zurüstung. Wir brauchen auch diese Botschaft des Judasbriefes, damit wir für die Endzeit völlig ausgerüstet sind, geistlich. Und ich denke, dass doch Gottes Wort uns auch heute Morgen und heute Nachmittag vieles sagen kann, was uns auch für unser persönliches Glaubensleben wichtig und wertvoll sein darf. Ja, der Judasbrief ist geschrieben worden, da steht im Vers 1, Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Und die meisten Ausleger gehen davon aus, dass er eben nicht der Apostel Judas ist, sondern eben der Bruder des Herrn, und also Halbbruder des Herrn und Bruder des Herrn, Bruders Jakobus und damit eben ein Verwandter des Herrn Jesus nach dem Fleisch, was er aber nicht erwähnt, was auch völlig richtig ist, denn diese menschlichen Beziehungen sind ja gar nicht wichtig. Er war jemand, der ein Sklave oder leibeigener Knecht des Herrn Jesus, des verherrlichten und erhöhten Herrn war. Und es war viel wichtiger, als dass er eben dieselbe Mutter hatte, leiblicherweise wie unser Herr. Er ist also derjenige, der diesen Brief schreibt, und der Hinweis im ersten Korintherbrief zeigt uns, dass er wahrscheinlich ein reisender Diener Gottes war, der entweder als Evangelist oder als Lehrer oder vielleicht auch als beides sicherlich eine ganze Anzahl von Gemeinden kennenlernen durfte. Und er durfte noch wirken, nachdem die Apostel Paulus und Petrus schon heimgerufen waren und denn vollendet waren. Und er zeigt uns auch die Entwicklung ja nach dem Höhepunkt der Apostelzeit. Und das ist eine Abwärtsentwicklung gewesen in der apostolischen Gemeinde. Ganz klar, das zeigt schon zum Beispiel Apostelgeschichte 20, der Apostel Paulus, der prophetisch sagt, nach meinem Weggang werden reißende Wölfe zu euch hineinkommen. Das zeigt eben auch die Abschiedsbotschaft des Apostels Petrus im zweiten Petrusbrief. Dieser Brief war ganz sicher dem Judas bekannt, und er nimmt darauf indirekt mehrfach Bezug, wo eben auch gewarnt wird, dass eben falsche Lehrer Verderben anrichten, Verwirrung, Verführung in die Gemeinden hineinbringen. Wir werden das noch näher sehen. Und ja, dieser Brief, der wurde geschrieben von einem Diener Gottes, der ein Herz für die Herde Gottes hat. Und das sehen wir auch schon gleich in der Einleitung. Wenn er von diesen ernsten Dingen der Verführung und des Niedergangs in der Gemeinde schreibt, da spricht er die Leser ganz bewusst an die Berufenen, die durch Gott, den Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Und das ist ein wunderbarer Trost. Und das wollen wir uns doch ein bisschen auch vor Augen führen. Was bedeutet das? Wir sind Berufene. Und es ist auch wichtig, dass wir verstehen, ja, wir haben uns selber bekehrt, wir sollten und mussten diese Entscheidung für den Herrn Jesus treffen, aber viel wichtiger ist, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt schon erkannt hat und auserwählt hat und berufen hat mit einem heiligen Ruf. Wisst ihr, wenn alles nur von uns und unseren Entscheidungen und Bemühungen abhinge in unserem Heil, dann wären wir verzweifelte Leute. Ja, wenn nicht Gottes Gnade uns durchträgt und Gottes Ruf an uns ergangen wäre. dann wäre das alles sehr, sehr schwierig. Ich lese nur mal eine Bibelstelle dazu aus dem ersten Petrusbrief. Es gibt eigentlich sehr viele, da könnte man eine ganze Predigt machen zu diesem Thema Gottes Berufene. Aber in 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Das ist doch wunderbar. Der Herr hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Und deshalb sind wir auch Geheiligte. Auch das ist etwas Wichtiges, dass Gott uns beiseite gesetzt hat für sich selbst. Wir sollen uns auch selber heiligen. Das ist auch wichtig, dass wir bewusst uns dem Herrn weihen und zur Verfügung stellen. Aber entscheidend ist, dass Gott uns geheiligt hat durch den Herrn Jesus. Und ich bin erinnert worden an dieses schöne und tröstliche Wort, das der Geist Gottes ausgerechnet den Korinthern zuspricht, die ja da viel Mühe mit der Heiligung hatten. Ich lese mal 1. Korinther 6, Vers 9. Da lesen wir, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Ist das nicht wunderbar? Wir sind für Gott beiseite gesetzt und für Gott erworben worden durch das kostbare Blut Christi. Unsere Schuld ist abgewaschen, wir stehen gerecht und heilig vor Gott. Und das ist ein großer Trost gewesen für diese Leser damals und auch darf es auch für uns sein. Und wir sind bewahrt. Bewahrt durch den allmächtigen Gott. Bewahrt, ja, weil wir letztlich im Schutz des Herrn Jesus und im Schutz des allmächtigen Gottes und Vaters anvertraut sind. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir beschützt vor dem Zugriff des Teufels. Das ist etwas Wunderbares. Der Herr Jesus ist unser Schutz, unser Schirm und Schild. Und wenn wir in ihm bleiben, dann kann der Feind uns nicht antasten, denn vorher müsste er den Herrn selbst antasten. Und das ist unmöglich. Ja? Wir erinnern uns daran, dass der Herr Jesus gebeten hat in dem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen. Vers 20, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und das tut der Vater, das tut unser Herr. Und deswegen, dieser Trost steht am Anfang einer Botschaft, die nachher manches Belastende bringt. Und es zeigt uns wieder die seelsorgerliche Liebe unseres Gottes. Er sorgt sich um die Seelen der Seinen. Er weiß, dass wir in der Endzeit mit manchen beunruhigenden und notvollen Dingen konfrontiert werden. Und deswegen versichert er uns erst einmal seiner Liebe, seines Schutzes und seiner Zuwendung. Das finden wir auch im Vers 2. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Das ist das, was Gott uns geben will auf unserem Lebensweg. Jeden Tag neu. Wir brauchen Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Wir brauchen Gottes Frieden, dass wir innerlich nicht beunruhigt sind und geängstigt sind. Und auch die Endzeit sollte uns nicht zu Ängsten verleiten. Wir dürfen einfach wissen, dass der Herr uns durchbringt, auch wenn es herausfordernd ist, wenn es schwierig ist. Der Herr wird die Seinen bewahren und deswegen dürfen wir innerlichen Frieden haben. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir lernen, alle unsere Sorgen und Anliegen immer wieder auf den Herrn zu werfen. Philipper 4, Vers 4 folgende. Ja? Wenn wir alle unsere Anliegen dem Herrn bringen, dann kann auch der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen bewahren. Ja? Das wünscht der Judas und das ist auch das Herz Gottes, dass das uns wirklich mitteilt. Und dass eben die Liebe Gottes wir immer wieder erfahren, die Fürsorge des himmlischen Vaters auf unserem Glaubensweg. Also es ist wunderschön, dieses ernste Thema wird eingeleitet von einem starken Trostwort. Ja, nun kommt der Judas gleich zum Thema. Vers 3 lesen wir, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Ja, mit diesem Vers werden wir uns etwas ausführlicher beschäftigen. Wir werden also diesen Judasbrief nicht mit der gleichen Intensität durchgehen, sondern einige Verse werden wir stärker beleuchten und andere vielleicht eher etwas knapper. Und das ist der Kernvers eigentlich dieses ganzen Briefes in einer Weise. Und dieser Vers zeigt uns etwas Wichtiges auf. Der Judas war ganz sicherlich eher ein Hirte, der gerne seelsorgerlich die Gläubigen aufgebaut hat. Er wollte ihnen von dem gemeinsamen Heil schreiben, das alle Gläubige teilen, das, wo jeder Anteil daran hat, der an den Herrn Jesus glaubt, ein wunderbares, erbauliches Thema. Und es ist schön, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und es ist ganz sicher auch, muss in jeder Gemeinde und in unserem persönlichen Leben immer der Hauptakzent sein, dass wir uns mit Christus, dem Herrn, mit seinem Heil, mit seinen Gnaden erweisen, mit seinen Segnungen beschäftigen und nicht etwa mit düsteren Endzeitnachrichten. Aber auf der anderen Seite muss es auch klar gesagt werden, auch die Auseinandersetzung mit Verführung, mit falschen Lehren, mit den Gefahren, die auf unserem Weg drohen, ist notwendig. Und es gibt manche, die sagen, ja, es ist eigentlich gar nicht wichtig, dass man aufklärt über Verführungsströmungen. Viel wichtiger ist, dass man eben sich gut mit der richtigen Lehre und mit dem Glauben beschäftigt. Dann wird sich das alles schon von alleine ergeben. Leider stimmt es so nicht, sondern leider ist es so, dass wir als Gläubige oftmals die listigen Tarneffekte des Feindes nicht klar durchschauen und dass es sehr wohl eine Warnung braucht, wo die Dinge beim Namen genannt werden. Und der Kampf gegen verführerische Lehren gehört immer zu einer Auferbauung und zu einem biblischen Hirtendienst dazu. Mit einem anderen Bild gesprochen, der gute Hirte, der seine Schafe richtig weidet, der sorgt nicht nur dafür, dass sie immer wieder gutes, frisches Gras haben und nahrhafte Kräuter, sondern er muss auch aufpassen, ob da irgendwelche Löwen oder Wölfe oder Raubtiere sind oder andere Gefahren auf dem Weg für seine Herde. Das gehört genauso mit zum Schutz der Herde dazu. Mit anderen Worten, er muss sie nicht nur weiden, was bedeutet, dass sie gute Nahrung bekommen, sondern er muss sie auch hüten. Das bedeutet, dass er auf sie aufpasst und vor Gefahren schützt. Und genau das tut dieser Hirte Judas hier, indem er sagt, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft. Also es war ein anderes Thema, aber ein wichtiges Thema. Und es war einfach so, dass in der nachapostolischen Zeit tatsächlich diese räuberischen Wölfe, falsche Lehrer in die Gemeinde verstärkt eingedrungen waren. Sie haben natürlich gemerkt, dass die Großzahl der Apostel weg war, vom Herrn vollendet war und dass damit sie diesen gottgegebenen Schutz, diese Abwehrmauer nicht mehr so vor sich hatten, wie es vorher der Fall war. Da gab es eben noch den Apostel Johannes, der am Schluss im Grund auch deutlich macht, wie weit die Verderbnis schon geschehen war, dass ein Diotrephes selbst den Apostel Johannes nicht mehr in seine Gemeinde lassen wollte. Ja, da merkt man ja, wie der Sauerteig damals schon vorangeschritten war. Aber Judas spricht ein warnendes Wort aus und er ermahnt diese Gläubigen, kämpft entschlossen für den Glauben. Nun, zunächst mal, der Glaube, das ist immer wieder in verschiedenen Stellen in der Bibel so und hier ganz deutlich, da geht es nicht um unseren subjektiven Glauben, um unser Vertrauen auf Gott, sondern hier geht es um das Glaubensgut, um das, was geglaubt werden soll, nämlich um die biblische Wahrheit und Offenbarung, um das Evangelium und die Wahrheit der Bibel. Also das ist diese objektive Bedeutung von Glauben, die hier ganz eindeutig im Vordergrund steht. Das sieht man schon daran, dass geschrieben ist, dieser Glaube ist überliefert worden. Ja, Wir können ja unseren Glauben nicht von irgendjemand, unseren persönlichen Glauben von irgendjemand überliefert bekommen. Aber das Glaubensgut, das haben wir überliefert bekommen. Und das ist die Bibel, Gottes Wort. Ja, also wir müssen für diesen Glauben, für dieses Glaubensgut entschlossen kämpfen. Im Grundtext steht da noch eine Vorsilbe davor, die anzeigt, ihr müsst entschieden, entschlossen, mutig kämpfen. Das ist also nicht eine Sache, die so nebenher erledigt ist und die auch nicht mit einer einzigen kurzen Schlacht, einem Gefecht erledigt ist, sondern das ist eine beständige Sache. Auch das kommt im griechischen Grundtext raus, kämpft beständig für den Glauben, der den Heiligen überliefert worden ist. Das heißt also, dieses Glaubensgut wird angegriffen. Und das war von Anfang an so. Das war in der Apostelzeit so. Wir sehen diese Irrlehren, die da vom Satan gegen die Wahrheit Gottes aufgebaut wurden in der Apostelgeschichte, in den Apostelbriefen ganz deutlich. Die erste solche Irrlehre war eine judaistische, die eben uns im Galaterbrief und in Apostelgeschichte 15 sehr deutlich begegnet, dass also falsche Lehrer aus den Juden gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Und der Apostel Paulus hat ganz klar das durchschaut, ja. Man könnte ja sagen, naja, warum nicht noch ein bisschen Frömmigkeit dazu? Ich glaube an Jesus Christus und das lasse ich mich eben auch noch beschneiden. Doppelt genäht hält besser, ja. Aber der Apostel Paulus hat ganz klar verstanden, wenn wir zu dieser Errettung aus Gnade durch Glauben irgendein menschliches Werk hinzutun und das mosaische Gesetz wieder hineinbringen, dann haben wir das ganze Evangelium zerstört. Und deswegen hat er entschieden gekämpft. Der Galaterbrief zeigt das gegen diese Irrlehre. Und er hat selbst sogar den Apostel Petrus zurechtgewiesen, als der eine Zeit lang in dieses falsche Fahrwasser wieder zurückgefallen war. Ja? Also er war da, man würde heute sagen, ganz schön rücksichtslos und hart. Ja? Aber das war notwendig, weil er genau wusste, wenn das Evangelium fällt, dann fällt die ganze Gemeinde mit und dann ist alles zerstört, was Gott aufbauen wollte. Das darf nicht sein. Und genauso ist es mit den Irrlehren. Diese Verführungslehren, die richten sich gegen den Kern der biblischen Botschaft. Und wenn wir da tolerant und locker und lässig sind, dann laden wir die Zerstörung ein in die Gemeinde. Das wäre wie ein Hirte, der auf der Suche nach irgendwelchen schönen Wiesen in der Gegend umeinander spaziert, obwohl er weiß, dass gerade ein Rudel Wölfe dabei ist, seine Herde abzuschlachten. Ja, das ist unverantwortlich. Das geht gar nicht, dass man das so macht. Also es geht darum, dass dieses Glaubensgut angegriffen wird von dem Widersacher. Und deswegen müssen wir entschlossen dafür kämpfen. Vielleicht noch eine Parallelstelle zu diesem Kampf. Das wird auch im Philipperbrief noch einmal betont und da ist es eigentlich eine ganz ähnliche Bedeutung wie hier auch. Philipper 1 am Ende, Vers 27 lesen wir: Nun führt euer Leben würdig, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Also das haben wir zweimal in der Schrift, dieses Gebot für diesen Glauben zu kämpfen. Und das bedeutet eben auch, dass wir den falschen Lehren widerstehen und dass wir wirklich auch ganz klar Wahrheit und Irrtum auseinanderhalten. Da gibt es keine Vermischung und das wird heute eben leider ganz anders gesehen. Wir haben gestern von den modernen Evangelikalen gehört, die Wahrheit und Irrtum vermischen, die einen Dialog zwischen Wahrheit und Irrtum führen, anstatt zu kämpfen. Ja, das ist genau der Gegensatz zu dem, was eben hier im Judasbrief uns geschrieben steht. Ja, der Feind, der greift die Wahrheit Gottes und des Glaubensgut unablässig an. Er versucht es zu verfälschen. Das war schon ganz am Anfang so. Die Schlange hat eine dialektische, theologische Frage gestellt, möchte ich mal sagen. Eine bibelkritische Frage. Der erste Liberaltheologe. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und das war eine ganz raffinierte Frage, die Zweifel wecken sollte und die auch Zweifel geweckt hat und Unglaube bei der Eva. Ja? Und von da an gehend kämpft der Feind gegen die Wahrheit. Der Herr Jesus sagt, er ist der Lügner von Anfang an, der Betrüger, der die Unwahrheit sagt und der von der Unwahrheit lebt, von der Verdrehung der Wahrheit. Das ist die Wahrheit Gottes, ist das Wort Gottes. Der Herr Jesus sagt so einfach in dem Gebet in Johannes 17, dein Wort ist wahr. Ja, und dann kommen gleich die Dialektiker und es sind diejenigen, die im Auftrag des Satans etwas wegnehmen von dem Wort Gottes. Ja, so primitiv und einfach und schwarz-weiß-malerisch darf man das ja auch nicht sagen. Die Bibel ist Wahrheit. Die Bibel ist doch auch Menschenwort. Ja, das hört man immer wieder und zwar heute von Pietisten. Ja, die sagen, die Bibel ist 100% Gottes Wort und 100% Menschenwort zugleich. Das ist Dialektik und das ist die Theologie des Satans. Der Herr Jesus war immer Schwarz-Weiß-Maler. Deine Worte seien ja, ja, nein, nein. Alles, was darüber hinausgeht, ist von dem Bösen. Das ist ein Statement gegen die Dialektik, wenn man das mal so sagen darf. Ja? Und wisst ihr, das ist genau der Punkt, dass eben diese Infragestellung von Gottes Wahrheit, dieses Vermischen von Lüge und Wahrheit, dass das heute in ganz massiver Weise geschieht, hauptsächlich durch die Bibelkritik, aber auch durch die Mystik. Ja? Der Mystiker sagt, die Bibel, das ist ein dürres Buchstabenbuch, ich möchte lieber das Wort Gottes in mein Inneres projiziert bekommen. Gott redet zu mir ganz persönlich, das schreibe ich mir dann in meine Tagebücher und das ist viel netter und viel schöner und viel erbaulicher als die Bibel. Ja? Das ist auch ein Weg, wie man Gottes Wahrheit untergraben kann, indem man angebliche falsche Offenbarungen an ihre Stelle setzt. Und das ist auch der Weg, nicht nur der Mystik, sondern auch der Charismatik und der Pfingstbewegung, der falschen Propheten, die eben hinzufügen zum Wort Gottes und die das Wort Gottes, das geschriebene Wort, ersetzen wollen durch irgendwelche Eingebungen und falsche Offenbarungen. Ich habe ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass einer der größten Bestseller in der heutigen Christenheit dieses Buch Ich bin bei dir ist von der Sarah Young, von einer amerikanischen Frau, die also behauptet hat, Jesus sei ihr erschienen und hätte ihr Liebesbriefe diktiert. Und diese Liebesbriefe sind eine äußerst beliebte Lektüre. Hunderttausendeweise werden die in Deutschland verkauft und sind spiritistische Verführungsbotschaften. Ja? Und die Leute glauben das und die Leute lesen das lieber als die Bibel, weil in der Bibel werden sie überführt von ihren Sünden und dort wird ihnen nur gehätschelt und geschmeichelt und irgendwelche Schönreden ihnen nahegebracht. Und das ist das, was man gerne hören will, wonach die Ohren jucken. Das ist Endzeit. Ja? Also der Feind führt mit allen möglichen Mitteln den Kampf gegen die Wahrheit. Er nimmt weg durch die Bibelkritik vom Wort Gottes. Er fügt hinzu durch die falschen Propheten. Und das Dritte ist, er vermischt Wahrheit mit Irrtum. Und das geschieht letztlich auch vor allem in der ökumenischen Bewegung. Ja? Und die Vermischung ist eine ganz raffinierte Form von Kampf gegen die Wahrheit. Wisst ihr, man sollte doch denken, wenn man Wahrheit und Irrtum mischt, dann wird die Wahrheit automatisch siegen. Oder? Wie ist es? Ja, das ist interessant, dass die Bibel den Irrtum, auch die Irrlehre, mit dem Bild des Sauerteiges verbindet. Und Sauerteig ist ein Bild von Verderbnis und davon, dass die Irrlehre wie die Fäulnis um sich frisst und überall dort ansetzt, wo man eben nicht sich absondert davor. Ja, der einzige Weg, wie man den Sauerteig bekämpfen kann, ist, dass man das reine Mehl von ihm trennt. Dann kommt kein Sauerteig ran. Aber wenn man das Mehl mit dem Sauerteig vermischt, dann ist ganz klar, zum Schluss ist der ganze Teig durchsäuert. Ja, und es ist genau dieses Bild und genau das macht der Satan und es ist ganz deutlich an der evangelikalen Bewegung an den Allianzkreisen zu erkennen. Dort wurde jetzt zum Beispiel jahrelang die charismatische Irrtum mit evangelikalen Wahrheiten und Halbwahrheiten gemischt Und das Ergebnis ist, dass immer mehr evangelikale Kreise charismatisch werden. Ja, also der Charismatismus greift überall um sich, weil man sich nicht mehr von ihm getrennt gehalten hat. Sprich, die Berliner Erklärung über den Haufen geworfen hat. Ne? Und deswegen, der Feind arbeitet sehr erfolgreich durch Vermischung. Und das Ganze ist ein geistlicher Kampf zwischen der Wahrheit Gottes und dem Irrtum und den Listen des Teufels. Da geht es nicht um Fleisch und Blut. Wir lesen ja in 1. Timotheus 4,1 da eine ganz wichtige Offenbarung, die wir gut beachten wollen, über den Hintergrund, den geistigen Hintergrund von Verführungslehren. Da lesen wir, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Also der Abfall vom Glauben, die Irrlehre, hat im Hintergrund das Wirken von finsteren Geistern, von betrügerischen Geistern und von Lehren, die von Dämonen eingegeben wurden. Und das ist zum Beispiel bei den Lehren der Charismatik genauso der Fall wie bei der Bibelkritik. Das sind Lehren, die von finsteren Geistern eingegeben wurden. Und deshalb gibt es auch im Kampf dagegen eigentlich nur die Haltung, die uns in Epheser 6 ab Vers 10 gezeigt wird. Und ich denke, das ist wichtig, wenn wir uns fragen, ja, wie kämpfen wir denn gegen diese Irrtümer und für den überlieferten Glauben? Ich lese mal gerade ab Vers 10 in Epheser 6 diesen Abschnitt und ich kann da nicht ausführlich drauf eingehen, aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. So können wir geistlich gesehen gegen diese Angriffe des Feindes auf das Glaubensgut kämpfen und das ist nötig, damit wir für den überlieferten Glauben richtig kämpfen können. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Also das ist nötig für diesen geistlichen Kampf um die von Gott geoffenbarte Wahrheit. Dass wir gerüstet sind mit der geistlichen Waffenrüstung. Dass wir vor allem eben auch das Schwert des Geistes haben. Ja, wir erinnern uns als dass Satan den Herrn Jesus verführen wollte zu einer Sünde und dabei das Wort Gottes zitiert hat. Da hat er Jesus das Schwert des Geistes genommen und hat gesagt, und wiederum steht geschrieben. Und hat damit den Feind besiegt. Und das brauchen wir auch, dass wir das Schwert des Geistes wirklich auch nutzen können. Vielleicht noch ein Gesichtspunkt aus diesem Vers, bevor wir weitergehen. Der Glaube ist den Heiligen überliefert. Auf der einen Seite, es sind die Heiligen, die diesen Glauben empfangen haben, nicht die Unheiligen. Die Bibel ist letztlich der ganzen Welt, an die ganze Welt gerichtet, an alle Menschen, aber übergeben ist sie den Heiligen, damit sie sie bewahren und über der Bibel wachen. Nur die wiedergeborenen Gläubigen können die Wahrheit des Wortes Gottes und den Wert des Wortes Gottes recht schätzen und nur sie können das Wort Gottes bewahren. Deswegen ist es auch falsch, wenn man ja die Bewahrung des Wortes in die Hände von ungläubigen Bibelgesellschaften legt, ja, oder von ungläubigen Theologen. Die haben keine Ahnung von der Wahrheit Gottes und die können die Wahrheit Gottes gar nicht verstehen, weil ihr Verstand verfinstert ist. Ja, deswegen müssen wir selber diese Verantwortung übernehmen, über dem Wort Gottes zu wachen und es zu bewahren. Vielleicht lesen wir da gerade auch nochmal aus 2. Timotheus 1, die Verse 12 bis 14, da wird dieses Bewahren als Auftrag dem Timotheus gegeben, aber auch uns an. Da heißt es, aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Bewahren heißt bewachen darüber, eifersüchtig und wachsam, schützend wachen. Das bedeutet aber auch, dass wir es befolgen und es bedeutet auch, dass wir es lehren und weitergeben an andere. Dadurch bewahren wir Gottes Wort auch vor den Verführungen dieser letzten Zeit. Und es bedeutet eben auch, dass wir es offensiv verkündigen, den ganzen Ratschluss Gottes. Ja, dass wir nichts verschweigen, nichts unterschlagen, sondern klar und deutlich die Wahrheit Gottes den Menschen weitersagen. Das gehört mit dazu. Und das als letztes noch einmal. Dieses Glaubensgut ist ein für alle Mal den Heiligen überliefert worden. Überliefert, das ist ein ganz wichtiger Begriff eigentlich auch für die Inspirationslehre. Es gibt zwei verschiedene Überlieferungen in der Bibel. Das eine ist die Überlieferung von Menschen. Das hat der Herr Jesus kritisiert. Die Überlieferung der Alten haltet ihr, aber das Wort Gottes brecht ihr, hat er den Pharisäern gesagt. Ja, das war eine menschliche Tradition. Tradition heißt ja Überlieferung auf Lateinisch. Ne? Aber es gibt auch eine göttliche Überlieferung. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Ja, das finden wir in 1. Korinther 15 am Anfang, dieses göttliche Empfangen und Überliefern. Da lesen wir in Vers 3, denn ich habe in 1. Korinther 15, Vers 3, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Also die göttliche Überlieferung bedeutet, die Apostel haben sich nicht irgendwie selber etwas ausgedacht. Ja, wenn da irgendwelche bibelkritische Theologen faseln von der Theologie des Paulus, dann kann man da nur im Grunde sagen, das ist völliger Quatsch. Ja, sondern das, was der Apostel Paulus geschrieben hat, das hat er empfangen, das hat er sich nicht ausgedacht. Das hat er von Gott aus dem Himmel durch den Geist empfangen und er hat es so, wie es war, identisch weitergegeben. Ja, er hat nicht selber was dazu gemacht und gesagt, jetzt bereichere ich Gottes Gedanken nochmal mit meinen eigenen Gedanken, da wäre er im Traum nicht drauf gekommen. Er hat ja gewusst, es ist eine kostbare göttliche Wahrheit, die habe ich von Herrn empfangen und ich gebe sie an euch genauso weiter. Das ist übrigens die Aufgabe eines Heroldes und der Apostel Paulus bezeichnet sich ja auch immer wieder als Herold. Ein Herold hat nicht seine eigene Meinung verkündigt, sondern die Botschaft des Königs musste er Wort für Wort weitergeben, so wie sie ihm gegeben war. Und das ist eigentlich biblische Überlieferung. Deswegen, das Glaubensgut ist nicht veränderbar, es ist nicht anzweifelbar, es ist von Gott gegeben und uns so überliefert und so wie es uns überliefert wurde, haben wir es festzuhalten. Ja. Das ist die eine Seite und das andere ist dieses Wörtchen ein für alle Mal. Ist eben auch ganz entscheidend wichtig. Die Offenbarung Gottes ist abgeschlossen mit dem Buch der Offenbarung. Und es ist kein Zufall, dass am Ende der Offenbarung ganz klar steht, wer zu diesen Worten noch etwas hinzufügt, dem werden die Plagen hinzugefügt werden, die in diesem Buch stehen. Ja? Gott hat es ganz bewusst so gemacht, dieses Glaubensgut wurde von den Aposteln der ersten Generation und von den Propheten überliefert und das wurde abgeschlossen mit einem sichtbaren Schlussstein und einer Warnung. Und jeder, der danach kommt und sagt, ich habe eine neue Botschaft von Gott, ob das jetzt ein pfingsterischer Prophet ist oder ein Jakob Lorbeer-Anhänger oder was auch immer, das ist ein Lügner oder eine Sarah Young, die sagt, Jesus hat mir Briefe diktiert. Das ist, die müssten wir eigentlich in das Neue Testament aufnehmen, wenn das wahr wäre. Ja, das ist Lüge und Betrug. Gott hat selber gesagt, hiermit gebe ich euch dieses Glaubensgut. Es ist abgeschlossen, ein für alle Mal gegeben. Und ihr habt nichts hinzuzufügen, sondern das, was ihr bekommen habt, das sollt ihr erforschen, erkennen und ausleben. Ja? Also ganz wichtig, der Satan versucht, das Glaubensgut elastisch zu halten. Er schnippelt was weg und er versucht, es zu öffnen für Neuoffenbarungen, weil so bekommt er seinen Irrtum hinein in die Christenheit. Und da müssen wir ganz klare Grenzen setzen und sagen, das ist ein für alle Mal uns gegeben. Das wollen wir bewahren und dafür wollen wir kämpfen. Ja, nun geht es weiter mit den nächsten Versen, die ich etwas kürzer behandeln will. Nun kommt der vierte Vers und der ist eben auch sehr wichtig eigentlich. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Ja, es haben sich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Zunächst mal wird hier ganz deutlich gemacht, Menschen, nicht Heilige, nicht Kinder Gottes. Die Verführer sind nach der Lehre des Neuen Testaments samt und sonders nicht wiedergeborene Diener des Teufels. Sie sind keine Kinder Gottes. Verführte können sehr wohl Kinder Gottes sein, aber nicht die Verführer. Nicht die falschen Propheten, nicht die falschen Lehrer, nicht die falschen Apostel. Ja, diese Führer sind Instrumente des Teufels. Aber sie sind getarnt. Wir erinnern uns an das Wort des Herrn Jesus, diese Warnung vor den falschen Propheten in Matthäus 7, Vers 15, wo er sagt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Das ist das Problem mit der Heimlichkeit. Man entdeckt sie nicht sofort. Sie sind getarnt. Sie wirken wie wiedergeborene Gläubige. Und erst an den Früchten können wir so richtig erkennen, dass da etwas nicht stimmt und dass da nicht wirklich der Geist Gottes am Wirken ist. Ja, aber zunächst mal wirken sie vielleicht sogar faszinierend, beeindruckend mit irgendwelchen Gaben, mit Intellekt, mit Beredsamkeit, mit tollen Theorien, interessanten Neuoffenbarungen. Und das alles ist letztlich der Köder des Satans, dass die Menschen drauf reinfallen sollen. Also es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, diese Tarnung darf uns nicht täuschen. Es gibt manche Christen, die mir es auch sehr, sehr übel nehmen, dass ich im Grunde sage, dass eben falsche Propheten und falsche Apostel keine Brüder sind. Die sagen jetzt, du darfst doch nicht irgendeinem lieben Bruder den Glauben absprechen. Der glaubt vielleicht nicht an die Bibel und an die Auferstehung und an die Jungfrauengeburt, aber man kann ihm doch den Glauben nicht absprechen. Ihr Lieben, aber dem spreche ich sehr wohl den Glauben ab, wenn der nicht an die Bibel oder an die Jungfrauengeburt glaubt, dann die Dämonen glauben auch und zittern, ja. Aber der wirkliche Glaube, der ist ganz klar definiert in der Bibel. Der hat bestimmte Kennzeichen, ja. Und wenn wir alle Verführer als liebe Brüder im Herrn behandeln wollen, dann werden wir nicht gegen sie kämpfen können. Sondern machen wir genau die falschen Kompromisse, die die modernen Evangelikalen zu ihrem eigenen Verderben machen. Ja, warum der Sauerteig auch immer weiter um sich greift. Also nochmal auch vom Apostel Paulus, 2. Korinther 11, diese Warnung ganz klar, die Leute sind nicht wiedergeboren. Und das, wenn wir das nicht verstehen, dann können wir eigentlich fast gar nicht richtig gegen die endzeitliche Verführung kämpfen. Da heißt es von den falschen Aposteln, die damals in Korinth aufgetreten waren, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Ja, also das ist eine ganz klare Parallele zum Judasbrief. Der Judasbrief wird in den ernstesten Worten über diese Irrlehrer sprechen. Und da wird man sagen, ja, also als Evangelikaler, du kannst doch nicht so einen Bruder so verurteilen, du sprichst ja ganz richtend. Ja, aber das ist dem Judas egal, er gibt das weiter, was Gott über diese Leute denkt. Und wenn wir biblisch sein wollen, dann müssen wir genauso über die Irrlehrer und Verführer denken, wie Gott und Gottes Wort auch. Und nicht menschlich. Ja, sonst sind wir nämlich selber Verführte. Sonst lassen wir diese Leute bei uns innerlich ein, wir geben ihnen Raum in unserem Denken oder vielleicht sogar in unseren Häusern, in unseren Gemeinden und der Schaden ist nicht auszudenken. Ja? Also da gibt es eine ganz klare Entschiedenheit. Diese Leute sind zwar heimliche, getarnte Verführer, aber sie sind gefährlich und böse und sie gehören dem Satan an, nicht Gott. Die Bibel sagt, dass das ein Gericht ist. Nun, das ist auch wieder so eine Sache. Moderne Christen sehen sowas gar nicht, was in 1. Petrus 4, Vers 17 geschrieben steht. Aber das ist ganz wichtig. Die Verführung ist in gewisser Weise immer auch ein Gericht über das Haus Gottes. Wir lesen da, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt am Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Also hier geht es nicht darum, dass wahre Gläubige unter einem Zorngericht stünden. Aber das Haus Gottes, das ist ja die Christenheit, die eigentlich von Gott abgewichen ist und versäumt hat, über dem Glaubensgut zu wachen. Und darüber gibt es ein Gericht. Und dass solche Leute wie die pfingstlerischen falschen Propheten oder die Liberaltheologen auftreten konnten und ganze Kirchen erobern konnten, das war ein Gericht im Haus Gottes. Ja? Und Gott hat also diese Dinge alle zugelassen, er weiß davon, aber auf der anderen Seite werden sie selber dem Gericht nicht entrinnen, denn sie sind gottlos. Und das ist auch so ein Begriff, den möchte ich noch einmal ein bisschen betonen. Gottlos, das ist im Griechischen, eigentlich wird da ausgedrückt, solche, denen die Gottesfurcht fehlt, die keine Scheu vor Gott haben. Ja? Und das ist ein Kennzeichen endzeitlicher Irrlehre. Ich lese gerade auch die Bücher von einem populären, charismatischen, ja, Lehrer kann man fast nicht sagen, Verkündiger, Prediger, der vor allem unter jungen Leuten wildert. Und die sind so erschreckend gekennzeichnet von Witzelei und Flapsigkeit, einem totalen Fehlen von Gottesfurcht. Ja? Und es ist ein Kennzeichen der Irrlehrer, dass sie gesetzlos und frech sind, dass sie dreist die Ordnungen Gottes übertreten und dass ihnen Gottesfurcht völlig fehlt. Ja, sie sind Frevler. Sie wissen das alles. Ja, sie sind ja keine Unwissenden. Die wissen alles. Die Wahrheiten Gottes können die vielleicht auswendig hersagen, aber sie haben nichts davon verinnerlicht und sie haben es nicht in ihrem Herzen. Ihnen fehlt die Gottesfurcht und deswegen sind sie auch zügellos. Deswegen verkehren sie die Gnade Gottes. Wenn jemand sagt, ich bin doch begnadigt, ich kann doch ruhig sündigen, ich brauche nicht gehorchen. Das ist heute, trifft man das immer mehr. Ja, du bist ja eng und gesetzlich, ich muss doch nicht gehorchen, keinen Geboten gehorchen, das ist doch Gesetz. Ja, das ist eine Lüge, wenn man sowas behauptet. Ja, jeder Christ soll den Geboten des Herrn Jesus gehorchen. Das ist ganz normal. Ja, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ja. Also das sind so Dinge, da wird einfach Gesetzlosigkeit ausgebreitet, der Aufstand gegen Gottes Gebote und Autorität unter dem Namen der Gnade. Und das haben wir heute in breitestem Maßstab bei den modernen Evangelikalen. Und jetzt kommt eben diese Verse, die ein Stück das Gericht Gottes deutlich machen. Gott wartet zu. Gott richtet diese Leute nicht, obwohl sie freveln, aber er wird sie richten. Das ist gar keine Frage. Ich lese weiter, Vers 5. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Ja, die große Anfechtung der Gottesfürchtigen ist, Gott richtet die Frevler und Verführer nicht. Nicht sofort. Nicht so schnell, wie wir es uns wünschen würden. Ja, er lässt bestimmte Dinge zu. Das heißt aber nicht, dass er sie billigt und gutheißt oder segnet. Ja, wenn heute Verführer Riesenerfolge haben und Tausende von Anhängern sammeln, dann sehen das manche Leute als Erfolg und Bestätigung Gottes an. Ja, Gott segnet es doch. Nein, sondern die Bibel, der Bibelkenner weiß, alles, was in der Endzeit groß wird und rasch wächst, ist nicht vom Herrn. Und die wahre Gemeinde ist eine kleine Herde, eine kleine, bedrängte Schar, gerade in der Endzeit. Ja, also von daher, das Gericht Gottes kommt ganz sicher und es wird veranschaulicht an Israel, dass das Volk zunächst einmal gerettet wurde durch das Rote Meer aus Ägypten und aber als Die Glaubensprüfung kam beim Einzug ins gelobte Land und die Leute, den Boten Josua und Kaleb, nicht glaubten, sondern sagten, Gott will uns vertilgen, Gott will uns kaputt machen, indem er uns in dieses Land führt. Da wurden alle die vertilgt, die nicht glaubten. 40 Jahre in der Wüste musste diese ganze Generation sterben. Gott hat Gericht geübt. Er hat nicht zugeschaut. Dieser Engel in Vers 6, das erinnert uns an 1. Mose 6, das können wir nur ganz kurz streifen, dass da ganz offensichtlich auch eben ein schwerwiegender Fall von Okkultismus auch in dieser damaligen Menschheit vorgekommen war, dass praktisch dämonische Engelmächte sich mit den Menschen verbunden haben, dass da die Riesen draus entstanden. Und diese Engelmächte wurden mit einem besonderen Gericht vor der Zeit, wo die anderen Engel gerichtet werden, eben gerichtet. Und Sodom und Gomorra, das ist ja etwas, was ganz interessant ist, das ist heute in der ganzen christlichen Welt immer noch ein Sinnbild für Verderbnis und Gericht. Ja? Sodom und Gomorra. Und es ist doch erschreckend, dass heute genau die Sünden von Sodom und Gomorra zu öffentlichen Tugenden erklärt werden und als etwas Wunderbares und Förderndswertes dargestellt werden. Daran sehen wir, dass wir in der letzten Endzeit leben und dass das Gericht Gottes nicht mehr lange auf sich warten lassen kann, wenn solche Dinge in dieser christlich, ehemals christlichen abendländischen Welt propagiert werden können. Ja, es ist ein warnendes Beispiel. Gott wird richten. Aber er richtet die Gottlosen, die Frevler. Er richtet nicht die wahren Gläubigen, die Gottesfürchtigen. Und deswegen möchte ich zum Abschluss noch mal lesen. Ich fand es sehr schön, dass das aus 1. 2. Thessalonicher 2 gelesen wurde, dieser Abschnitt, der wirklich auch eine Parallele bietet. Ich möchte noch mal einige Verse aus 2. Thessalonicher 2 mit uns lesen. Ab Vers 7, da heißt es, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Also diese zügellosen oder gesetzlosen Leute, die werden immer stärker in der Endzeitchristenheit auftreten. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also das ist nochmal dieselbe Sache, die im Judasbrief angesprochen wird. Frevler werden schamlos gegen Gottes Ordnungen und Gebote auftreten und sie kommen scheinbar damit davon. Und Gott lässt es zu, damit die, die die Wahrheit verworfen haben, letztlich diesen Lügen glauben und dann auch unter das Gericht kommen. Das ist also eine ganz ernste Botschaft an solche, die meinen, sie könnten mit einer verfälschten Form des Christentums ihr eigenes Sündenleben bekleiden und weiterführen. Das wird bei Gott nicht möglich sein. Aber die wahren Gläubigen werden getröstet und das wollen wir zum Abschluss noch einmal uns vor Augen führen ab Vers 13. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Die wahren Gläubigen, das sind die, die einfältig Gottes Wort als geoffenbarte Wahrheit festhalten. Die glauben an den Herrn Jesus Christus, an sein Sühnopfer, an seine Auferstehung, an die Errettung aus Gnade. Diese wahren Gläubigen, die werden nicht von diesem Gericht getroffen, sondern die werden geheiligt und bewahrt vom Herrn. Vers 14, wozu er auch euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. Das sind die göttlichen Überlieferungen. Das ist die Bibel, das Neue Testament. Sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Das ist also unsere Antwort. Die wahren Gläubigen, die werden festhalten an der überlieferten göttlichen Wahrheit. Sie werden sich nicht von den falschen Botschaften der Verführer verleiten lassen. Und dann Vers 16 und 17, das soll auch für uns ein Segenswunsch sein. Er selbst, aber unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, wollen wir dazu aufstehen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir leben in ernsten Zeiten und wir haben einen Blick getan, auch im Judasbrief, in diese Abgründe der Verführung, dass da freche Leute auftreten, die die Wahrheit kühn verdrehen, die die Gnade Gottes in Zügellosigkeit verkehren, die dich verleugnen als Herrn und Erretter. Ach Herr, und da kann einem das Herz schwer werden, aber du tröstest uns und hast uns in deinem Wort auch gezeigt, dass du alle die Deinen, die an dir festhalten, auch bewahren willst, dass du sie berufen hast, dass du sie geheiligt hast und dass du uns auch ans Ziel bringen wirst. Wenn wir an dir festhalten, dann dürfen wir voller Hoffnung und Heilsgewissheit und Freudigkeit sein, Herr. Du wirst uns durch diese schwere Zeit hindurchbringen und wir dürfen auf dein Wiederkommen hoffen. Danke, Herr Jesus, dass du uns dein Wort gegeben hast, um uns auch zu warnen, dass wir nicht schläfrig werden, dass wir nicht in einer falschen Toleranz das Böse, die Unwahrheit, die Verführung dulden und einladen und damit Kompromisse machen und sie nicht bekämpfen, sondern du hast uns aufgefordert, entschieden und ernstlich zu kämpfen für den überlieferten Glauben. Schenke, dass uns das doch wichtig wird, dass wir wirklich auch dein Wort lieb gewinnen und studieren, gerade in dieser Endzeit bewusst daran festhalten. Danke, Herr, dass du uns da eine bewahrende Kraft und einen großen Segen gegeben hast. Du bringst uns ans Ziel. Wir preisen und rühmen deinen herrlichen und wunderbaren Namen. Amen.
Eine feste Burg ist unser Gott.